Anna, ich stelle dir jetzt mal eine ganz schlimme Millennial-Frage. Bist du bereit? Es wird ein bisschen cringe jetzt.
Ich glaube, alle wissen genau, dass es genau das ist, was man von diesem Podcast erwartet. Manche wünschen sich das sogar. Deswegen hit me.
Die Frage ist, welches Harry Potter-Haus bist du?
Oh, das ist eine interessante Frage. Lange dachte ich, ich bin Gryffindor. Mhm. Oder dann zwischenzeitlich war ich hin und her zwischen Hufflepuff und Gryffindor.
Du bist für mich sowas von Gryffindor.
Ja, ich bin Gryffindor.
Du bist schon, du bist richtig Gryffindor.
Ja, ich glaube, ich wäre auch schon ganz gut gewesen mit Harry.
Ja, auf jeden Fall. Du hättest so Abenteuer gemacht. Ich bin halt so klassisch Hufflepuff.
Ja, bist
also
du? Irgendwie,
doch. Ja, okay. Alle Tests, die ich da gemacht habe.
Was unterscheidet sich dann jetzt? Also was macht
Hufflepuff dich zum Hufflepuff? Sind die, die irgendwie so ein bisschen nett sind, aber auch so ein bisschen so normal und dumm. So. Und die Mutigen, die sind halt irgendwie bei Gryffindor.
Okay, danke.
Ich stelle diese Frage, weil unsere Folge heute eine Connection mit Harry Potter hat.
Geil.
Und zwar Minerva McGonagall, die Hauslehrerin von Gryffindor, ist benannt nach einem gewissen William McGonagall. Und wieso, kann ich dir mal kurz zitieren von J.K. Rowling, die darüber gesagt hat, William McGonagall ist berühmt als der schlechteste Dichter in der britischen Geschichte. Etwas an seinem Namen war unwiderstehlich für mich, sowie die Idee, dass so eine brillante Frau eine entfernte Verwandte von diesem clownesken McGonagall sein könnte.
Das ist ein geiler Insider.
Und ich erzähle heute seine Geschichte.
Ach, herrlich.
Bevor es aber losgeht, habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar, unser Intro ist heute ein anderes. Und zwar kommt es von Tobi. Tobi hat nämlich ein Heulschlauch-Intro gebastelt aus unserem DGD-Intro. Und das hören wir uns jetzt an.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumhof, Ballon aufs Meer und schon war der Rudi. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Nu fehlt haben, gefällt das nominiert. Darin gefällt das. Es ist absurd, doch. Darin gefällt das. Darin gefällt das. Darin gefällt das. Mit Anna und Christian. Darin gefällt das.
Es ist so schön.
Ja, danke, Tobi, für dieses Intro.
Also ich fühle mich so geehrt. Wir sind jetzt ein Podcast, dem Intros geschickt werden. Das ist ja für mich Next Level. Das ist ja jetzt quasi wieder so eine Entwicklungsstufe, wie bei so einem Pokémon, so eine Entwicklungsstufe freigeschaltet.
Ja, wir sind jetzt einfach kein Bisasamen mehr, sondern ein Bisaknosp. Ja.
Genau. Da schwinge ich direkt nochmal den Heuschlauch, ehrlich. Ich mag es, wie auch der Heuschlauch so immer so ein bisschen ist, als wäre es so ein Störgeräusch in diesem Intro. Man denkt immer, warte mal, ist irgendwas auf meinen Kopfhörern? Achso, nee, es ist ja der Heulschlauch. Das ist schön.
So, genug Heulschlauch.
Genug gelacht.
Genug gelacht. Es geht jetzt los mit der ernsten Folge, ja? Der Geschichte des schlechtesten Dichters aller Zeiten.
Fantastisch.
Unsere Story beginnt in Dundee im Jahr 1877. Das ist eine der führenden Industriestädte Schottlands. Also kannst du dir vorstellen, überall raucht und qualmt es. Es ist die Zeit von Kohle, Dampf und harter Arbeit. Wir sind hier in der North Lindsay Street in Dundee vor einem mehrstöckigen Gebäude. Also einfach so viktorianischer Stil, total hübsch alles. Und vielleicht steht da auch vor der Tür so ein kleiner Junge mit so einer Schiebermütze, der so sagt so, Extrablatt, Extrablatt.
Genau, ja. In so Knickerbockerhosen.
Genau. Ja. Wir sind hier vor dem Hauptsitz der Zeitung, die Dundee Weekly News. Mhm. Innen drin sitzen halt so Journalistinnen, Schriftsetzerinnen. Ja. Es riecht nach Druckerschwärze, da wird geschrien, da wird getippt und da wird auch viel geraucht.
Da wollte ich was sagen, das ist so eine stetige Wolke auf Augenhöhe.
Ja. Nur ein Mann passt nicht in diese Szenerie, der ist Anfang 50, der trägt recht einfache Kleidung, wirkt eher arm und der hat einen Brief in der Hand. Und ich stelle mir halt vor, dass er die ganze Zeit so die Leute abpassen will, wenn die am vorbeilaufen, um ihnen den Brief zu geben, so, entschuldigen Sie, oder hallo, Irgendwann erbarmt sich dann jemand, fragt, womit man ihm jetzt helfen kann. Und dann setzt sich der Mann so aufrecht hin und sagt mit stolz geschwellter Brust, mein Name ist William McGonagall, ich bin Poet und das hier, das ist mein erstes Gedicht. Bitte drucken Sie es ab. Diese Szene hat mehr oder weniger genauso stattgefunden. Im Alter von 52 fängt William McGonagall das Schreiben an. Der ist eigentlich Teppichweber und Handweber und arbeitet in der Jute-Industrie von Dundee. Die war damals recht groß. Aber vor ein paar Wochen, da hatte der so eine spontane Eingebung, so einen richtigen Drang zu schreiben. Und jetzt ist er halt Dichter.
Von 0 auf 100.
Von 0 auf 100. Wie genau dieses erste geniale Gedicht geht, das hören wir später. Und tatsächlich wird dieses Gedicht, sein erstes Gedicht überhaupt, gleich abgedruckt. Und für William McGonagall ist das der Startschuss für eine, ich sag mal, bemerkenswerten Karriere. Eine Karriere, die ihm bis heute den Nachsatz eingebracht hat, dass er der schlechteste Dichter aller Zeiten ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an den Anfang zurück. Also, wir haben jetzt eben 1877 gehabt. William wird 1825 in Edinburgh geboren. Zumindest sagt er das. Seine Eltern sind nämlich eigentlich irische Einwanderer. Und bis heute streiten die Schotten und die Iren darum, wer denn jetzt wirklich für William McGonagall verantwortlich ist. Ob der eigentlich Ire ist oder nicht.
Aber niemand will, dass er der Landsmann des Landes eigentlich ist.
Eigentlich nicht. Okay. Ne? Wäre schon cool. Also die Schotten wären, glaube ich, schon echt okay damit, wenn der Ire wäre.
Passt schon, ja. Okay. Das wird es alles erklären. Und andersrum auch wahrscheinlich. Genau. So, ne? Ja. Okay.
Er zieht dann aber schon früh von Edinburgh nach Dundee. Das ist heute die viertgrößte Stadt in Schottland. Dort hat sein Vater ein Geschäft und William arbeitet dort als Handweber. Und er selbst war nur 18 Monate in der Schule. Also jetzt ist irgendwie keine große...
Insgesamt.
Mhm. Ja. Okay. Ich glaube, so viel... Ferien hatte ich in meiner ganzen Schulzeit wahrscheinlich, wie der einfach in der Schule war.
Wow. Ja. Also wahrscheinlich hat er einfach nur schnell ein bisschen rechnen, vielleicht ein bisschen ein, zwei Buchstaben gelernt und dann musste er arbeiten.
Arbeiten, genau. Schön wieder in die Manufaktur des Vaters. Mit 21 heiratet er, bekommt recht früh Nachwuchs, 7 Kinder sollen es gewesen sein. Also auch da irgendwie, der hatte wirklich Menschen, um die er sich sorgen musste. Das ist ein entbehrungsreiches Leben, das er führt. Also mit Handweberei wirst du jetzt nicht so reich. Am Anfang läuft es noch, weil da die Industrialisierung noch nicht so krass durchgeschlagen hat. Weil für diese Handwebereien, das war ja so Handwerkskunst fast schon, das musstest du mit der Hand machen. Aber irgendwann werden die Maschinen im Laufe deines Lebens...
Der Webstuhl und dann...
Der war schon da, aber die Maschinen werden dann irgendwann so gut, dass man das auch mit der Maschine machen kann.
Ja, okay.
Das ist wie mit Podcasts. Weißt du, irgendwann sitzen hier einfach nur noch 2 KIs, die sich unterhalten, weil das handgemachte nichts mehr geht.
Ja, okay, aber dafür gibt es von der KI bestimmt kein Heuschlauch-Intro.
Das stimmt. Er hatte eigentlich sein ganzes Leben lang Geldprobleme. Er wird sich immer wieder von Freunden Geld leihen müssen. Sein großes Hobby ist aber die Kunst. Im Selbststudium hat er all die großen Klassiker gelesen. Er liest super viel Shakespeare, also Macbeth, Hamlet, Richard III., Othello. Das waren seine Lieblingsstücke. Und die liebt er so sehr, dass er in seiner Handweberei anfängt, ganze Monologe aufzusagen.
What?
Ja.
Aber das finde ich bemerkenswert, dass er, wenn er jetzt gar nicht so gebildet ist, dann trotzdem so diese Poesie so erstens lesen kann.
Ja.
So, und dann, dass so ihm sowas gibt. Das ist ja total, also spricht er dafür, dass er wirklich wahrscheinlich echt ein krasses Talent hat.
Er ist auf jeden Fall begeisterter Laie, kann man vielleicht sagen.
Aha,
ne?
Aha.
Hast du eigentlich, du hast ja auch so einen kleinen Schauspiel-Background, hast du viel Klassiker gelesen oder lesen müssen? Oder so?
Ja, genau, gelesen müssen eher, aber also mir fiel das nicht so leicht, muss ich sagen. Ich habe da schon oft, weißt du so, okay, ich muss, darf ich das Kapitel nochmal von vorne anfangen und so, ist das nicht so, dass ich da mega dran aufgegangen bin. Auch Shakespeare nicht, obwohl er ja wirklich Unterhaltungsliteratur ist im Vergleich zu vielen anderen Klassikern. Also diese vielen Charaktere, diese vielen Beziehungen in den Beziehungen, also das Deswegen, ich habe das nicht gern gelesen, muss ich leider sagen.
William schon?
Ja, ich habe eh nicht damit gerechnet, dass ich viel mit ihm gemeinsam habe, Christian. Deswegen überrascht mich jetzt nicht.
William schon? Also wie gesagt, er arbeitet dann da in seiner Weberei und es ist halt so ein relativ monotoner Job, wo du auch einfach viel den Kopf wahrscheinlich auch frei hast. Wir hören wir ja auch immer wieder von unseren Hörerinnen, die uns so Grafikdesigner hören, ja gerne Podcasts oder uns hören zum Beispiel 2 Goldschmiedinnen bei sich.
Ja.
Dann hat man einfach so ein bisschen...
So ein Handwerksjob ist das, glaube ich, echt cool. Ja,
ja, total. Ja. Und ungefähr so ist es auch bei ihm, nur gab es damals noch keine Podcasts, sondern musste den ganzen Scheiß irgendwie selbst irgendwie rezitieren. Und der sitzt dann da auf seinem Webstuhl und ruft halt so Sachen wie Blast, Wind und sprengt die Backen, wütet, blast, ihr Katastrophen und Wolkenbrüche speit, bis ihr die Türme ersäuft, die Hörner drängt, ihr schweflichten gedankenschnellen Blitze, vortrabt den Donnerkeil der Eichen spaltet und so weiter und so fort. Das ist aus König Lear.
Siehst du, deswegen bin ich einfach nicht so wirklich grün mit. Also
das ist halt so eine Situation, er packt diesen Monolog aus und alle seine Kollegen um ihn herum so,
Halt's Maul,
Mann. Halt's Maul.
Ja.
Sing doch einfach ein Lied oder so.
Schluss.
Der nervt die wirklich.
Ja.
Und die haben dann
das ist so ein bisschen wie du mit Ohrwürmern.
Ja.
Christian, erst so ein bisschen wie du, da hat er jetzt gerade voll die Augen aufgerissen, so, was sagst du jetzt gleich? Was sagst du gleich? Was sagst du?
Ja.
Mit Ohrwürmern, weil Christian jeden Morgen auch 9, ich glaube, das haben wir schon mehrmals erwähnt, aber es ist auch schmerzhaft für alle Leute, die mit dir arbeiten müssen.
Das stimmt, ja. Irgendwann hatten die Schnauze voll, die Kollegen, vielleicht ist das ja auch für die Ohrwürmer mal eine Aktion. Die Kollegen belabern nämlich William, dass er nochmal Amateurtheater versuchen soll. Macht er dann auch. Und im Jahr 1858 spielt William McGonagall in einem der berühmtesten Stücke Shakespeares mit, nämlich Macbeth. Da spielt er sogar die Titelrolle dann plötzlich. Ja, weil die ihn belabert haben. Geh nochmal auf die Bühne.
Auf so einer kleinen Lokalbühne oder wie ist das dann? Ach, wie nett. Oh, das finde ich ja cool. Ja,
da ist er so Anfang 30.
Geil. Sein Debüt.
Ja, ein großes Bühnendebüt. Wie es zu der Besetzung kam, da streiten sich heute die Historiker drum, weil da gibt es jetzt zwei Varianten der Geschichte. William selbst sagt, er wäre da natürlich nur wegen seines Könnens genommen worden. Es gibt aber auch die Variante der Geschichte, dass seine Kollegen zum Theaterintendanten gesagt haben, ey, dieser Typ ist so irre, wenn du den nimmst, wir machen dir die Bude voll.
Das ist so ein bisschen, also das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie die Dynamik bei Timothy Dexter. Das ist eine Geschichte, die wir hier in einer der ersten Folgen erzählt haben, wo die Leute immer versucht haben, ihn reinzureiten, weil sie ihn so nervig und blöd fanden. Und so ungefähr stelle ich es mir auch vor.
Die finden ihn nicht blöd, muss man sagen. Ne? Ah, okay. Er hat seine Freunde, hat wirklich im Laufe seiner Biografie, er kriegt auch immer wieder Geldspenden von seinen Freunden und so. Die finden ihn einfach nur, ich glaube.
Also es ist nicht so ein Mobbing, so lad ihn mal ein und dann kommen wir, machen die Bude voll und buhen den total aus oder so.
In so Männerfreundesgruppen.
Okay, erzähl mir mal von deinen Männerfreundesgruppen. Wie geht das da?
Da gibt es ja unterschiedliche Dynamiken in so einer Freundesgruppe. Okay. Also ich habe es schon öfter so erlebt, dass es meistens Leute gibt, die sind so, es gibt immer so einer, der hält die ganze Gruppe zusammen, der ist so wie dieser Kleber der Gruppe.
Ja.
Es gibt irgendwie eine Person, die macht die ganze Zeit Witze. Es gibt so eine Person, die...
Ein Sixpack? The looks.
Vielleicht gibt es auch zwei Leute, die einfach die ganze Zeit so Witze machen und sich gegenseitig aufstacheln, aber es gibt doch immer einen Menschen, über den Witze gemacht werden. Das ist ein fester Teil der Gruppe, es ist so das Opfer, so ein bisschen. Aber der gehört auch dazu. Man würde nie sagen, dass der nicht dazugehört, aber ungefähr so kann ich mir die Dynamik ein bisschen vorstellen. Okay. Der wird total akzeptiert von seinen Freunden, aber
ist ein bisschen der Freak.
Man lacht sich schon über ihn kaputt, auch so ein bisschen. Oh. Aber es würde auch nicht ohne ihn gehen. Auf jeden Fall sagen die, wir machen dir die Bude voll und tatsächlich ist da auch volles Haus, als der große Auftritt dann irgendwann kommt. Da sind 1200 Menschen da, als William McGonagall Macbeth spielt. Jetzt ein kleiner Spoiler-Alert für ein 400 Jahre altes Theaterstück.
Alarm!
Macbeth stirbt am Schluss. Das tut mir sehr leid.
Christian.
Ja, in einem aufgeladenen Finale.
Dass du das jetzt hier spoilerst, ist natürlich heftig, aber okay. Vielleicht müssen wir so ein Content Warning davor schalten.
Ja, Macbeth stirbt.
Yes!
In einem aufgeladenen Finale kämpft er gegen den adligen Macduff. Ja? Der Macduff streckt ihn dann irgendwann nieder und Lady Macbeth bringt sich selbst um aus Wahnsinn.
Achso, ich dachte Ende aus Mickey Mouse.
Aus Gründen des Plots. Okay. Alter Germanistenwitz, woran stirbt der Held? Am fünften Akt.
Boah, das ist echt. Ja. Also in dieser Folge kommt hier viel zusammen gerade. Okay.
William McGonagall, aber...
Sorry, alter Germanisten. Es ist so, oh Gott, ey. Ja,
William McGonagall will sich aber von sowas wie Dramaturgie, poetische Gerechtigkeit oder simples Storytelling jetzt nicht den Abend vermiesen lassen. Alle seine Buddies sind im Saal und er hat keinen Bock, aus dem Rampenlicht zu verschwinden. Es ist also die letzte Szene. Der Schauspielkollege, der Macduff spielt, holt zum Schlag aus, aber William wehrt ab. Und die Menge grölt und es entbrennt so ein echter Schwertkampf zwischen diesen beiden Schauspielern.
Oh mein Gott.
Alle seine Buddies so, McGonagall.
Die merken schon, okay, das ist hier jetzt gerade so ein bisschen Off-Story.
Ja, ja, genau.
Das ist jetzt gerade echt.
Die feuern ihn total an so, William McGonagall,
McGonagall.
Oder William McGonagall. Ja, mehrere Minuten geht das so. Sie schreien anscheinend, keep fighting, Wooly. Also ist der schottische Wooly. Andere wiederum rufen, lie down, you're dead. Leg dich hin, du bist tot.
Hey Leute, ich habe das Buch gelesen, du bist eigentlich tot. Geil.
Also auf jeden Fall, das Publikum ruft und grölt. Und nachdem aber alle eine gute Show bekommen haben, nach mehreren Minuten Kampf,
gibt er auf.
Macbeth stirbt tatsächlich, wie vom Stück vorgesehen. Ja.
Wie der einer auch reingerufen hat, so, ah ja, scheiße, ich muss ja eigentlich sterben. Okay, passt.
Genau.
Okay, ich klicke hin.
Aber er hat Blut geleckt und macht sich eine neue Visitenkarte. Früher stand da drauf, William McGonagall Handweber. Jetzt schreibt er noch drauf, William McGonagall Handweber und tragischer Schauspieler.
Ich finde es eine gute Maßnahme, als allererstes mal die Visitenkarte zu ändern.
Ich finde
es
super.
Heute würdest du in deine Bio irgendwie schreiben, bei LinkedIn
mit so zwei Raketen oder so.
In eigener Sache,
ja.
So ein Post.
Was ich von der Trennung von meiner Frau gelernt habe fürs Recruiting.
Ja,
Ja, also dass er jetzt nicht mit der Schauspielerei sein großes Geld verdient und nur hier und da in einem Amateurtheaterstück auftritt, geschenkt, ja, aber auf seiner Visitenkarte steht, er ist jetzt Schauspieler.
Und dann ist das so.
Ja, und vor allen Dingen in seinem Kopf ist er jetzt auch Schauspieler. Mhm, ja.
Ja.
Das ist so seine Identität jetzt für die nächsten 18 Jahre. Ich will jetzt mal wieder zurück an den Anfang springen, also ins Jahr 1877. Innerhalb dieser Zeit verändert sich dann die super stark. Die Industrialisierung, habe ich eben schon erzählt, die greift immer weiter um sich. Ein Fakt, den ich gefunden habe, den ich total interessant fand, die Kanalisation wird ausgebaut und die Häuser bekommen fließend Wasser. Mhm. Ja, auch da macht man sich manchmal einfach keine Vorstellung davon, wie kurz wir erst eigentlich fließend Wasser haben, dass es aus dem Wasserhahn kommt und so.
Ja.
Das ist auch erst 150 Jahre her ungefähr.
Ja, und das, was ich auch letztens gelesen habe in dem Zusammenhang, ist, wie kurz es eigentlich erst her ist, dass das Wasser, was wir dann wiederum aus den Hähnen und so bekommen, wie kurz es her ist, dass es gefiltert wurde.
Ja.
So, das ist irgendwie, glaube ich, erst in den 20ern, 10er, 20er Jahren entstanden. So ein
da gibt es so eine Geschichte, glaube ich, auch aus Hamburg, vielleicht kann man die mal bei deinem Gefällt das erzählen, vom großen Cholera-Ausbruch
genau.
In Hamburg.
Es ist da immer im Zuge solcher Epidemien, genau. Liest man von den Wasserkraftwerken, die dann eben geguckt haben, okay, wo kommen überhaupt die Epidemien her? Ach, natürlich verunreinigtes Trinkwasser.
Ja.
Also dann haben sie erst angefangen, für große Städte vor allem das Wasser zu filtern und so.
Da gab es nämlich früher auch noch den Job des Wasserträgers. Der ist dann zum Brunnen gegangen und hatte so eine Achse
auf den Schultern.
Auf den Schultern mit so zwei Eimern an jeder Seite, voll mit Wasser. Und dann sind die Kinder immer hingegangen, haben den in den Arsch getreten und so.
Ja, fair enough, hätte ich auch mal.
Ich auch.
Ja, gemacht. Ja.
Naja. Dundee geht's gut, ja. Fließend Wasser wird eingeführt, das Wohlstandsniveau steigt. Nur das Wohlstandsniveau von William McGonagall, das steigt nicht, sondern es geht eben im Zug dieser Industrialisierung auch nach unten. Er hat, wie gesagt, 7 Kinder, um die er sich kümmern muss. Es läuft nicht so geil mit der Handweberei und ja.
Ich weiß, was passiert. Er setzt jetzt alles auf eine Karte und widmet sich komplett den Künsten.
Er widmet sich komplett den Künsten. Er ist 52 Jahre alt, als er eine spontane Eingebung hat.
Wie alt ist er?
52 Jahre alt. Er erinnert seine Karriere nochmal mit 52. Auch das finde ich sehr
motivierend.
Inspirierend.
Ja,
ja,
total.
Irgendwie man kann es doch schaffen.
Das finde ich wirklich gut jetzt, dass wir noch Zeit hätten, falls wir noch ein wirkliches Talent in uns finden.
Ich bräuchte jetzt an der Stelle so ein bisschen Musik und so eine Schreibfederatmo, ja, weil die folgenden Worte, die stammen aus einer der vielen Autobiografien Williams. Das verblüffendste Ereignis in meinem Leben war die Zeit, als ich entdecke, dass ich ein Dichter bin. Das war im Jahr 1877. Während der Dundee-Ferienwoche im hellen und milden Juni, als die Bäume und Blumen in voller Blüte standen, saß ich einsam und traurig in meinem Zimmer und dachte an die Tausenden von Menschen, die mit der Eisenbahn und Dampfschiffen verreist waren. Nun, während ich so nachdachte, fühlte ich, wie mich ein seltsames Gefühl überkam und so blieb es für etwa 5 Minuten. Eine Flamme, wie Lord Byron sagte, schien meinen ganzen Körper zu entflammen, zusammen mit einem starken Verlangen, Gedichte zu schreiben. Und ich fühlte mich so glücklich, dass ich zu tanzen geneigt war. Dann begann ich im Zimmer hin und her zu gehen, um jeden Gedanken an das Dichten abzuschütteln, Gedichte zu schreiben. Aber je mehr ich mich bemühte, desto stärker wurde das Gefühl. Es war so stark, dass ich mir vorstellte, ich hätte eine Feder in meiner rechten Hand und eine Stimme rief, schreib, schreib! So schreibt er selbst über diesen starken Impuls, den er verspürt.
Okay, gut. Aber ansonsten ist eigentlich alles okay bei ihm? Also
ansonsten
ist
alles okay bei ihm. Ich kann es ja auch mal ein bisschen weniger schmuckvoll sagen. William merkt, dass alle seine Buddies im Urlaub sind. Er kann sich den Urlaub nicht leisten, weil er hat keine Kohle. Und er hätte gerne ein kleines Summer-Adventure. Ja? No shame, ich kenne das auch, wenn man irgendwie auf Instagram aufmacht und du siehst, dass alle Leute schon wieder am Strand sind.
Ja.
Ich habe so einen, ich sag nicht, wer es ist, ich kann das nach der Aufnahme sagen.
Mhm.
Eine Person ist andauernd im Urlaub, die kennen wir beide, und wo ich mich frage so, how? Wie schafft diese Person es, andauernd im Urlaub zu sein? Muss die nicht arbeiten?
Geil.
Aber okay. Aber ich habe noch nie gedacht in so einer Situation, weißt du was, ich mache mir jetzt daheim eine schöne Zeit, ich mache mir mal ein kleines Astra-Pilz auf und werde jetzt Dichter.
Und ich mache jetzt Gedichte.
Genau, ich habe nur gedacht, ich werde jetzt Podcaster. Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die schreiben, aber damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen, das muss man sich halt auch schon trauen.
Wir haben ja zum Glück erst das Internet.
Ja.
Wenn ich jetzt so ein Bedürfnis hätte, wie William, meine Poetenader irgendwie auszuleben, würde ich, glaube ich, erstmal so auf irgendwie so eine Plattform gehen, wie, ich weiß nicht, gibt es das nicht was für schreibende Leute, wo man anonym quasi mal seine...
Es gibt so Fanfiction-Seiten und
genau,
so.
Genau, wo man so anonym mal seine ersten Schreibversuche teilen kann und dann auch gefeedbackt wird von den Leuten und so.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde hingehen und mir bei Google Bildersuche so Bilder von Blumen holen, dann würde ich die in einem 1:1 Format ausschneiden und dann mit MS Paint einfach so einen Text drüber machen, mein Gedicht, und dann veröffentliche ich das auf der Instagram-Seite und vielleicht teilt es ja meine Tante dann irgendwann per WhatsApp oder so. Weißt du, so diese hässlichen Bilder, wo einfach so...
Christian, das ist witzig, du erfindest gerade 15 Jahre später nachdenkliche Sprüche mit Bilder nochmal für Instagram. Das ist ja kreativ.
Ja, das ist ja Wahnsinn, oder?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Wir sind jetzt wieder in der Szene vom Anfang. William schreibt sein erstes Gedicht und gibt es bei der örtlichen Zeitung ab. Es ist ein Gedicht über einen Pastor, der ihn beeindruckt hat. Ich habe es mal jetzt lose auf Deutsch übersetzt und versucht, die Reime ungefähr zu behalten. Ich lese das jetzt mal vor oder werde es dir rezitieren. Mhm. Ja. Reverend George Gilfellan aus Dundee. Keiner kann dir das Wasser reichen. Du hast mutig das Glaubensbekenntnis abgelehnt. Das ist gar nicht leicht zu erreichen. Das erste Mal, als ich ihn sprechen hörte, war es in Kinnard Hall. Er hielt einen Vortrag über die Garibaldi-Bewegung. So laut wie er konnte. Ohne Zoll.
Also kommt nichts bei mir an gerade, muss ich echt sagen. Also ich fühle gar nichts. Nee. Außer ein bisschen Charme.
Du fühlst auch im Original nichts. So fangen die meisten Gedichte von ihm an. Er hat immer so, fängt meistens mit einem Namen an. Ich kann immer mein zweites noch irgendwie vorlesen. Okay. Da geht es um William Shakespeare. Da schreibt er zum Beispiel: Immortal, William Shakespeare, there's none you can excel. You have drawn out your characters remarkably well, which is delightful to see enacted upon the stage. For instance, the lovesick Romeo or Othello in a rage.
Okay, also es ist schon so Hausmaus-Klaus-Reime, oder?
Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich habe noch nie in einem Gedicht das Wort for instance gelesen.
Stimmt. Aber das finde ich ja wiederum geil. For instance.
Ja, aber die meisten seiner Gedichte sind einfach so. Also du hast aber gerade schon richtig gesagt, Hausmaus-Klaus-Reime sind das. Wirklich einfachstes Reimschema. Das hätten auch wir schreiben können. Und den Beweis, dass wir das auch könnten...
Nein, deswegen muss ich einen Notizzettel mitnehmen.
Yes!
Fuck! Christian, so, wir gehen jetzt ins Studio. Kannst du bitte einen Notizblock mitnehmen? Ich so, why?
Wir schreiben jetzt beide ein Gedicht.
Ich hasse Gedichte.
Über einen deutschen Promi, der uns sehr beeindruckt hat.
Also... Sagst du jetzt den Namen? Oder
Nee.
Also das ist für mich jetzt... Also
jeder von uns muss sich einen Promi überlegen.
Oh, geil, okay.
Und wir schreiben jetzt ein Gedicht. Also für die Hörerinnen da draußen, wir werden das jetzt die Schreibzeit wegschneiden. Ihr bekommt dann einfach so zauberkugelmäßig einfach das Gedicht jetzt gleich vorgelesen. Aber wir werden
oder
jetzt einfach...
Oder wir machen an dieser Stelle dim, 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 die Jeopardy-Melodie. Aber wie lange jetzt ungefähr?
Also wir haben jetzt ein paar Minuten. Also vielleicht so ein Vers oder so.
Okay, wir hören uns in ein paar Sekunden wieder. Echt jetzt?
Ja, ich wusste aber schon vorher, welcher Promi.
Okay, meins ist eher experimentell.
Willst du anfangen?
Ich will eigentlich überhaupt nicht. Also das ist jetzt wirklich, ich schäme mich jetzt schon wirklich, also ganz, ganz ehrlich schäme ich mich. Und eigentlich möchte ich danach, dass es weggeschnitten wird, aber okay. Ich mag dein Lachen. Oh Kai, du trägst so schöne Sachen, zum Beispiel Turnschuhe. Oh Kai, ich wollte, du lädst uns ein. Okay, wir wollen deine Gäste sein. Ich sage ja, es war eher experimentell, aber es war auch richtig schlimm.
Ich finde es super.
Ja, ich mag Kai Pflaume,
aber am Ende noch so ein, statt okay, noch ein, wir möchten deine Gäste sein, okay. Einfach ein kleiner.
Oh, geil, mein Gott. Okay, wir wollen deine Gäste sein. Okay. Das ist geil. Okay, sehr gut.
So.
Dein Redigat gefällt dir.
Dann wird da ein Schuh draus.
Da wird ein Schuh draus. Turnschuh.
Mein Gedicht heißt Oliver Pocher. Es ist auch cringe as fuck, aber ich mach das jetzt einfach mal. Oliver Pocher, du elender Wicht. Siehst du, dass deine Witze lustig sind? Nicht! Seit 20 Jahren gehst du mir auf den Sack. Hau jetzt ab hier. Verschwinde. Zack, zack.
Okay, das finde ich geil. Das ist ein bisschen mehr on point. Also meinst du, dass irgendwie immer hier und da ausschweift? Aber du hast meine Gefühle auch damit sehr, sehr getroffen.
Ja, vielleicht wollen unsere Davinis ja auch ein Gedicht schreiben. Falls ihr zu viel Tagesfreizeit habt, schreibt uns mal ein Gedicht bei.
Schreibt uns ein Gedicht über euren Lieblings- oder Nicht-Lieblings-Promi. Über einen Promi, der euch emotionalisiert.
Ja. Ja, aber tatsächlich ist es so, das System William McGonagall ist ganz ähnlich. Er fängt meistens an mit dem Namen der Person, über die er schreibt.
Ja.
Ne. Du bist da. Oder ja, und das Versmaß ist meistens auch komplett am Arsch. Das ist alles irgendwie egal. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich zu Genüge bewiesen, A, dass wir nicht gut dichten können.
Jo.
Ja. Und B, dass William McGonagall jetzt auch nicht der beste Dichter aller Zeiten ist. Aber als dieses Gedicht dann erscheint, dieses Pastorengedicht, das ich dir eben zitiert habe, er ist da ganz entzückt. Der Pastor, dem er das Gedicht gewidmet hat, ist auch super happy. Natürlich, den kannte vorher keine Sau und jetzt gibt es ein Gedicht über diese Person. Und immerhin haben jetzt 1 Million Menschen seinen Namen lesen können, weil das ist die Reichweite tatsächlich damals dieser Zeitung, zumindest theoretisch. Mhm. Und die Zeitung hat das Gedicht auch mit einem gehässigen Kommentar abgedruckt. Here's a sample of this worthy's powers of versification. Ja, also hier ist ein Beispiel davon, wie gut dieser Typ dichten kann, so ein bisschen. William ist all das aber irgendwie egal. Er hat das Gefühl, dass es echt was werden könnte mit ihm und der Poesie. Manche Historiker oder Literaturwissenschaftler meinen, dass William sich im Laufe seiner Karriere so ein bisschen zu sehr mit den Helden aus Shakespeare-Dramen vergleicht. Einfach so, dass er das Gefühl hat, er kämpft für die gute Sache, gegen das System und so. Der geht das wirklich mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit an und gleich in den ersten Wochen seiner neuen Karriere, er hat ja auch immerhin Urlaub, ja, schreibt er mehrere Gedichte, die alle abgedruckt werden. Also eins davon ist eben dieses Shakespeare-Gedicht von eben. Und diese Gedichte werden in der Zeitung veröffentlicht, aber immer mit so einem kleinen spitzen Kommentar versehen, ja, von den Redakteuren. Der Tino war so ein bisschen, schaut euch diesen Trottel an, der uns hier Gedichte schreibt. So.
Ich habe mir das gedacht, dass das irgendwann kommt. Ja. Dass er so ein bisschen auch so ja, wie so ein...
wie so ein Clown.
Wie so ein Clown, genau. Wie nennt das am Hof? Wie so ein Hofnarr, ja. Das halt so quasi vor den Leuten tanzt und alle sagen, auf was für ein Trottel bist du denn?
Ja.
Lachen sich kaputt.
Kennst du diese TikTokerin Piep Marie? Die hat so Songs, diese so Schlagersongs, die ganz schlimm sind. Und auch die wird so ironisch abgefeiert. Ja. Und irgendwie erinnert mich das total irgendwie an Piep Marie.
Auf sowas komme ich nicht so richtig klar. Irgendwie, ja. wenn Leute so ironisch und dann eigentlich macht man sich drüber lustig, das finde ich nicht so cool. Ja. Leider.
Sein Umfeld findet es auch nicht so cool. Ja, die sind ein bisschen besorgt. Sie bekommen natürlich irgendwie den Spott mit. Alle lachen über ihn, aber Blut ist halt irgendwie dicker als Wasser. Seine Familie hält zu ihm. Und für seine Freunde ist das Ganze echt günstige Unterhaltung. Ja, die haben jetzt plötzlich irgendwas, was in ihrem Leben passiert. Plötzlich geht da mal was irgendwie. Ja, die beobachten das mit einer richtigen belustigten und ironischen Distanz. William selbst war von dem Spott gar nicht begeistert, weil er nimmt wirklich seine Sache sehr ernst.
Und er checkt es auch, dass Leute ihn der so vorhalten.
Der
und
checkt
so
das. Und das ist irgendwann, das ist auch eigentlich der Fail dieser Geschichte oder die traurige Pointe dieser Geschichte, er checkt es irgendwann auch auf einer anderen Ebene.
Okay.
Ja. Also er war gar nicht begeistert von diesem Spott und als ein Gedicht über die Schönheit von Dundee, das er geschrieben hat, mit einer harschen Kritik versehen wird, schreibt er in der Zeitung: Mein lieber Herr, ich bin mit Ihrer Kritik an meinem Gedicht mit dem Titel Bonnie Dundee aus dem Jahr 1878 nicht zufrieden. Wenn ich Sie und andere nicht davon überzeugen kann, dass die Schönheiten von Dundee, auf die ich mich bezogen habe, in keiner anderen bekannten Stadt übertroffen werden können, ist das für Sie kein Grund, es nicht zu veröffentlichen. Also er sagt, wenn er es scheiße findet, warum habt ihr es dann irgendwie veröffentlicht? Was ist denn da los? Ja.
Ja. Faire Frage.
Er sieht sich wirklich als ernsthaften Poeten und deswegen steht jetzt auch auf seiner Visitenkarte.
Oh nein, diese scheiß Visitenkarte. Oh, was schreibt er jetzt drauf?
Da steht drauf: Handweber, tragischer Schauspieler und Poet. Und er meint das nicht nur ein bisschen ernst, er hat eigentlich gerade erst angefangen, denn im Jahr 1878 kommt jetzt der nächste Clou, auf den er kommt. Er wäre nämlich jetzt gerne der Hofdichter von Königin Victoria. Das hat er sich überlegt. Da hat er dann mal daheim gesessen und dachte, das wär's doch jetzt. Das
da
könnten wir doch mal machen.
Ist gerade ein Call for Papers und da mache ich mal mit.
Genau.
Was ich mich frage, wie hält er sich denn jetzt so finanziell über Wasser?
Er ist immer noch Handweber.
Schon. Und das
genau. Und
ist
irgendwie
so
Finanzspritzen von seinen Freunden.
Okay.
Genau. Er wäre jetzt eben gerne der Hofdichter von Königin Victoria. Also schreibt er dir einen Brief. Ja. Macht man halt so als Dichter.
Liebe Victoria, hier ist ein Beispiel für meine Poesie.
Wie finden Sie das?
Victoria, du tolle Frau, lass mich rein, sonst nenne ich dich dumme Sau. Ich will so gerne ein Dichter sein. Lass mich rein. Zum Beispiel.
Ja, super.
Zum Beispiel.
Super Gedicht, perfekt.
Und Victoria so, wow.
Genau, er bekommt eine Absage, na klar, nach mehreren Wochen. Natürlich nicht von ihr persönlich, geschrieben von irgendeinem, den dritten Sekretär von rechts ungefähr. Aber diese Ablehnung interessiert ihn nicht. Überall reicht er seinen Freunden den Brief mit dem königlichen Siegel rum und sagt, guck mal, ich bin jetzt der Dichter der Königin. Hier, dieser Brief beweist es.
Guck nicht rein.
Guck nicht rein.
Guck nicht rein.
Ich stehe
jetzt vom Buckingham Palace an mir selbst.
Die Freunde, natürlich, sind nicht dumm, die glauben ihm kein Wort. Das wird er aber auch nicht auf sich sitzen lassen. Er sagt, ich gehe das jetzt ganz, das gehe ich jetzt richtig an. Er lebt ja in Dundee und die Königin macht ihren Sommerurlaub immer in Balmoral.
Mhm.
Das ist in den Highlands, das ist ungefähr 100 Kilometer von Dundee entfernt. Es ist schon wieder Sommer, ein Jahr später. er hat keine Kohle für Urlaub und seine Kumpels sind alle weg. Also denkt er sich, ich laufe da jetzt rüber und ich kläre das. Wir klären das einfach. Easy.
What?
Ja, ich gehe jetzt zur Königin.
Der geht zu Fuß. Los.
Er geht zu Fuß zur Königin, ja. Immerhin ist ja auf seiner Visitenkarte noch Platz. Vielleicht darf er sich ja Poet nach königlicher Ernennung draufschreiben. Die ganzen Tage, die er da unterwegs ist, es regnet die ganze Zeit. Es dauert mehrere Tage die Reise, aber als er dann hinter den Hügeln den Union Jack sieht, weiß er, okay, ich bin am Schloss angekommen. Er läuft dann über den Hügel zum Schloss. Das ist natürlich komplett eingezäunt, ja, da stehen Soldaten davor.
Da gibt es irgendwie auch keine Klingel dann, ne?
Da gibt es keine Klingel, der ist nass wie ein Hund. Die Wachen sagen so, was willst du hier?
Wo kommst
so.
Du jetzt her, Mann?
Und Willi sagt dann so, ja, ich bin der neue Hofdichter. Die so, nein, wir haben schon einen Hofdichter, der heißt Baron Tennyson. Und Willi holt seinen Brief dann raus und sagt so, aber guck mal, ich habe ein offizielles Schreiben der Königin. Der holt seinen Zettel raus und mit dem Siegel, ja, wird aber nur ausgelacht und muss den Rückweg antreten. So, ach.
Okay, ja. Geil, weil also so wie diese Story erzählt hat, denkt man jetzt so, also eigentlich denkt man, das läuft jetzt ab wie in einem Film, dann irgendwie lassen die den halt durch Zufall irgendwie rein, dann hat er da aber natürlich gegen Widerstände zu kämpfen und am Ende erkennt aber natürlich die Königin seinen wahren Wert und dann wird er auch tatsächlich
der. Diese Story gibt's, glaube ich, in einem Film von 1977, weil tatsächlich William McGonagall wird später berühmt. Also, da kommen wir später drauf. Oh, okay. Aber ich glaube, sowas ähnliches passiert in dieser Filmversion.
Ja, weil das ist natürlich, wenn man viel Filme geguckt hat und so, und wie wir aufgewachsen ist mit andauernd der klassischen Heldenreise, dann kann man natürlich so eine Geschichte, wie du sie gerade erzählt hast, eigentlich gar nicht ertragen.
Ja.
Weil es ist jetzt einfach Schluss und er geht wieder nach Hause. So, nee, warte mal. Ja. So läuft das nicht.
Aber es ist, die Realität ist leider manchmal anders. Er muss wirklich wieder nach Hause gehen.
Szene,
ja.
Ende.
Er schreibt ein hübsches Gedicht, ja, in diesem Gedicht.
Über seine Reise?
Ja, da reimt er Mountains auf Fountains und Sea schreibt er auf, ja, Sea. Ja.
Sea und Sea?
Mhm. Und ich mache jetzt mal eine kurze Abbiegung, aber wir kommen wieder drauf, Anna, versprochen. Bekommst du gerade so ein bisschen mit, was der Anzeigenhauptmeister gerade so macht?
Der Anzeigenhauptmeister, natürlich habe ich diese Geschichte mitgekriegt und ich habe nur gesehen, da waren neulich irgendwo feiern und dann haben die wieder Leute ironisch natürlich gefeiert. Also
ja, es ist so ein 18-Jähriger. Der in jedem Landkreis Deutschlands ein Knöllchen ausstellen will.
Genau.
Und der,
ach so, ja, okay,
der
genau.
Wurde dann berühmt durch eine Spiegel-TV-Reportage. Und der hat ja jetzt eine riesige Reichweite und eine Fanbase. So, wie verdient man damit Geld? Das ist gerade schon angedeutet, nämlich er war feiern, ja, aber wurde bezahlt, für feiern zu gehen.
Das
er,
wusste ich nicht.
Er ist nämlich gerade auf großer Diskothekentour in Deutschland.
Deswegen kommen so viele Fotos mit, ich habe ihn getroffen und so.
Und dann ist er in seinem Warnwesten-Outfit und steht halt in Clubs für Fotos bereit. Das ist dann so ein bisschen kultig, ein bisschen absurd, man kann halt so Fotos machen, aber die Leute finden es geil. Und diese Aktion, die der Anzeigen-Hauptmeister heute macht, die macht William McGonagall jetzt auch.
Okay.
So, er kommt wieder zurück, er ist nicht der Hofdichter von Königin Victoria geworden, aber er will jetzt endlich mal irgendwie Kohle verdienen mit seinen Gedichten, weil so kann es nicht weitergehen.
Und er hat schon so ein bisschen so einen kultigen, so einen Kultfaktor.
Genau, der hat so ein kleines, so ein bisschen so Reichweite, so ein bisschen angeinfluenced ist der so ein bisschen. Ja. Er hat aber eben von diesen Abdrucken in der Zeitung, da hat er ja nichts von, außer dass irgendwie Leute vielleicht seinen Namen kennen.
Mm-mm. Das muss er jetzt umwandeln.
Das muss er jetzt umwandeln, wenn es irgendwie was werden soll mit der Kunst. Und er macht das so, er geht halt dann irgendwann in Kneipen und trägt dann seine Gedichte vor. So, seinen ersten großen Abend hat er am 4. Juli 1879, das ist wiederum ein Jahr später. Mhm. Ja. 6 Schilling kostet der Eintritt für einen Sitzplatz, Stehplatz kostet 3 Schilling. William begrüßt anscheinend jeden Gast persönlich mit Handschlag. So, hey, schön, dass du da bist, danke, es wird eine geile Show später, cool, geh schon mal rein, hol dir ein kühles Bier. Auch einen Journalisten der Dundee Weekly News, die ihn ja groß gemacht haben, hat er eingeladen für seinen großen Auftritt jetzt. Und er stellt sich vor, dass das jetzt der Moment ist, wo er wirklich durchstarten kann, weil er einfach von der Abendkasse, da kriegt er einen Teil von. Mhm. Ja? Also die Leute zahlen Eintritt, um ihn zu sehen. Er geht so ein bisschen auf Tour. Ja, ist doch jetzt egal, wenn die Bonzen und Adligen seine Kunst nicht zu schätzen wissen, er macht es ja fürs Volk und das Volk, das will seine Kunst ja hören. Das will ihn ja sehen. Und für die Leute hat er wirklich an diesem Abend echtes Schmankerl im Gepäck. Nicht nur seine Gedichte will er dabei haben, sondern auch einen Hamlet-Monolog hat er dabei, den will er zitieren. Hat dann so ein Outfit an, so ein komplettes Highland-Outfit, so ein altes schottische Mittelalter-Outfit, wo er dann das vorträgt. Ja, okay, drauf geschissen. Und Überraschung, er hat auch einen Song dabei.
Nee, bitte nicht.
Der Song heißt The Rattling Boy from Dublin.
Ich habe mittlerweile so ein bisschen so Schäfer-Heinrich-Vibes irgendwie. Ja. Ich stelle mir den eigentlich ziemlich genauso vor gerade.
Ja, genau so ist es. Und ich würde sagen, diesen Song, den tragen wir beide jetzt mal vor.
Nee.
Doch, doch.
Auf welche Melodie machen wir das jetzt?
Egal, einfach ohne Melodie. Okay. Irgendwas, was dir einfällt.
Okay.
Und jetzt mal für alle, die zuhören, das ist jetzt wirklich für William McGonagall der große Moment, wo er denkt, jetzt werde ich die Menge davon überzeugen, was für ein großer Poet ich bin, indem ich jetzt meine Kunst vortrage. Und das ist das, was du erleben würdest, wenn du da bist. Also, ich fange mal an. I'm a rattling boy from Dublin town. I caught a girl called Biddy Brown. Her eyes they were black as sloes. She had black hair and an aquiline nose. So, jetzt kommt der Refrain. Den musst du singen, ja?
Wack, fall de da, fall de da, rilli do. Fuck, fall de da, fall de da, rilli. Wack, fall de da, fall de da, rilli do. Wack, fall de da, fall de da, rilli.
Ja.
Okay, geil.
Gut,
kleine Note. Lieber Tobias, könntest du es bitte rausnehmen und mit Holzstoff unterlegen? Herzlichen Dank.
Also die Menge ist, ich sag mal, nicht begeistert.
Ach so.
Es heißt,
dass
geschrien wird, dass er sich verpissen soll. Oh. Es wird verdorbenes Gemüse auf ihn geworfen.
Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Und einer, heißt es in den Quellen, wirft sogar Sirup auf ihn, weißt du, so Zuckerrübensirup.
Und danach Federn.
Dass sie ihm das gesamte Gesicht verklebt. Es sieht dann nach diesem Auftritt aus wie der letzte Mensch. Das Publikum läuft wirklich Sturm. Die finden es alle richtig
Warum
scheiße.
Warum sind sie so gepisst? Die können doch einfach sagen so, okay, buh, und nach Hause gehen.
Ich glaube, William bietet auch eine gute Angriffsfläche, weil er sich nicht anmerken lässt, dass er das nicht ernst meint. So, der steht halt da. Also deswegen meinte ich eben auch der Anzeigenhauptmeister. Der Anzeigenhauptmeister hat so null Humor irgendwie. Mm. Der meint das alles irgendwie ernst. Da ist irgendwie so gar kein Layer drüber. Und die Leute, die pisst es so an, also jetzt bei William, dass der einfach so das ernst meint, dass das jetzt Kunst ist. Und das ernst meint, dass das ein guter Abend sein soll. Und das ernst meint, dass irgendwie hier jetzt Eintritt gezahlt wurde für so einen Scheißdreck. Weil sie dachten vielleicht irgendwie, vielleicht wird es ja auch witzig oder vielleicht kann man sich über sich selbst lachen, dass er irgendwie checkt, dass das nicht geil ist. Aber nein.
Also die fühlen sich verarscht.
Die fühlen sich verarscht.
Vielleicht ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Aber ist das so ein bisschen wie dieser, bevor alles noch viel, viel schlimmer wurde, grausame Auftritt von Luke Mockridge beim Frühstücksfernsehen? Nee, was war das nicht? Frühstücksfernsehen?
Das
beim
war, glaube ich, der Fernsehgarten. Ja.
Wo er irgendwie nur so Bananen-Gags,
Affengeräusche,
so Bananen-Gags, also so ein bisschen vielleicht so. Ja. Da waren die Leute ja auch so, okay, what the fuck?
Das passt gerade gar nicht
gerade rund, geh jetzt sofort von der Bühne, Mann.
Ja.
So, ja.
Das Publikum ist aber anscheinend, wenn es Gemüse dabei hat, irgendwie auch prepared. Weißt du, so.
Stimmt. Warte mal, ich habe hier noch, glaube ich, Sirup in der Tasche. Also Sekündchen kurz.
Und tatsächlich, stimmt. Also William ist auch am Boden zerstört. Dem geht es gar nicht gut nach diesem Auftritt. Also wieso erkennt denn niemand, dass er ein großer Dichter ist?
Ja, wegen Wackfeldiddlidladu, Mann.
Genau. Also es ist jetzt irgendwie 2 Jahre seine Karriere irgendwie, der so bestreitet. Er hat jetzt mehrere Sachen probiert. Er hat irgendwie probiert, in der Zeitung groß rauszukommen. Es hat nicht funktioniert. Er hat irgendwie probiert, irgendwie der königliche Hofdichter zu werden, das hat nicht funktioniert. Jetzt irgendwie will er seine Kunst irgendwie dem Publikum andienen und es funktioniert nicht. Oder hat es vielleicht doch funktioniert?
Ach so.
Weil, als er in seinen Geldbeutel schaut am Ende des Abends, sieht er ja, ich habe ja immer noch Einnahmen gemacht. Egal, ob die es scheiße fanden oder nicht. Ich habe ja Einnahmen gemacht. Und dann steht er halt vor einer Entscheidung. Ja? Entweder macht er jetzt irgendwie weiter Handweberei, eine Sache, die immer schlechter läuft, oder er versucht, sich irgendwie mit der Kunst durchzuschlagen und bekommt dafür Sirup ins Gesicht.
Also er geht bewusst in dem Wissen auf die Bühne, dass er der Vollidiot sein wird.
Und das macht er jetzt die nächsten Jahre.
Shit.
Ja.
Das tut mir irgendwie leid
für ihn. Das tut mir wirklich leid, aber das ist das, was er irgendwie daraus mitnimmt. Okay, wenn die Leute das nochmal machen würden... Okay, dann machen wir das jetzt so. Historische Quellen schreiben auch, dass man seine Auftritte gesehen haben müsse, um den Hype zu verstehen. Also einfach, weil er so ernst ist, während er diesen Scheiß vorträgt, weil er es so ernst meint. Er hat so Auftritte zum Beispiel in vollbesetzten Kneipen, in der alle sturzbesoffen sind. Und er erzählt dann Gedichte über die Abstinenz und die Sünde des Alkohol, weil das ist ja auch noch irgendwie Abstinenz, da er trinkt keinen Alkohol. Und spielt dann von einem Publikum, die alle sturzbesoffen sind und sagt, warum sauft ihr? Ja. Dafür bekommt er auch wieder irgendwie Sirup in die Fresse, ja. Der führt auch in Zirkussen seine Gedichte auf, wo er mit Essen beworfen wird, weil er einfach so schlecht spielt. Und irgendwann macht er sich eine neue Visitenkarte.
Oh. Okay.
Neue Visitenkarte und auf der Visitenkarte steht drauf, jetzt mal auf Englisch, William McGonagall, Poet, Tragedian, also tragischer Schauspieler, and Comedian, at liberty for public and private entertainments, at homes and garden parties. Ja.
Okay, da war wirklich noch Platz auf der Visitenkarte.
Da war wirklich noch Platz.
Aber wow, okay.
Ja. Und die Frage, die man sich so spätere Generationen dann gestellt haben, ist, war der ein gerissener Geschäftsmann oder war er irgendwie, ich mache es mal ganz fette Anführungszeichen, weil das ist aus historischen Quellen verrückt, ja, wie manche Analytiker des 20. Jahrhunderts dann gedeutet haben, dass er einfach irgendwas in seinem Kopf das nicht checkt, dass er irgendwie da jetzt verarscht wird oder so. Er hat es auf jeden Fall immer bombenernst gemeint, auch wenn er die Auftritte durchgestanden hat und es gemacht hat, um zu merken, okay, ich kann irgendwie meine Familie finanzieren, auch wenn es nie gereicht hat. Er ist trotzdem arm gestorben, musste sich immer wieder Geld leihen und so. Er hat dann trotzdem noch die Hoffnung, dass er irgendwann als Dichter vielleicht ernst genommen wird. Er schreibt mehrere Autobiografien, immer in der Hoffnung, dass die neue sich dann besser verkauft als die alte. Ja, 270 Gedichte entstehen im Laufe seines Lebens. Auf der Bühne werden die vorgetragen, während er halt mit Tomaten beworfen wird. Und dass sein Image immer wichtig ist, zeigt auch eine andere kleine Anekdote. Und zwar 1890 wird er von der Stadt so lächerlich gemacht, dass er in einem Gedicht mal droht, damit die Stadt zu verlassen. Und eine Zeitung schreibt dann, nee, das macht er eh nicht, weil der wird noch warten bis 1893, weil dann reimt sich nämlich 1893 auf Dundee.
Das ist sehr geil.
Ja, also irgendwie, er checkt es nicht und er checkt auch nicht, wenn man ihn irgendwie wirklich verarscht, weil irgendwann bekommt er einen offensichtlich gefälschten Brief von dem burmesischen König und da wird er darüber informiert, dass er zum Ritter geschlagen werden soll, nämlich Topaz McGonagall, Großritter des Heiligen Orden des Weißen Elefanten Burma. Und er glaubt es und so nennt er sich dann bis zu seinem Tod.
Hat er noch auf der Visitenkarte draufstehen.
Sir William Topaz McGonagall, Ritter des Weißen Elefanten Burma. So heißt er dann später. Ja. Und diesen Titel trägt er dann eben bis zu seinem Tod 1902. Also er macht das Ganze wirklich noch irgendwie 25 Jahre. Ja? Und er stirbt verarmt und verlacht und hat irgendwie keine Legacy hinterlassen, die jetzt literarisch irgendwie interessant wäre. Und einen Grabstein kann sich auch niemand leisten für ihn. Aber, jetzt kommt das große Aber, irgendwas in der Story findet in der Bevölkerung auf Widerhall. Irgendwas an der Geschichte wird weitererzählt von Leuten, weil da ist einfach jemand, der sich mit Tomaten bewerfen lässt. Mhm. Da ist jemand, der irgendwie das wirklich ernst meint mit seiner Kunst. Jemand, der sich immer wieder auf die Bühne gestellt hat, dem es egal war, was die Leute von ihm halten. Und nach seinem Tod wird er aus diesen Gründen, nicht weil er gute Gedichte schreibt, sondern weil die Geschichte gut ist, wird er deswegen zur Popkultur-Ikone. Es gibt ganz viele in den 20er Jahren schon oder 10er Jahren des 20. Jahrhunderts schon so Music-Hall-Stücke, dann wo er auftritt als Figur. Er wird einfach bekannt als jemand, der einfach mal gemacht hat. Und heute ist er wirklich populärer denn je. Also wir hatten es ja am Anfang.
Bei Harry Potter?
Bei Harry Potter. Mhm. Es gibt jetzt wirkliche Biografien über ihn.
Was?
Es gibt Gedichtsammlungen. Es gibt Festivals, wo seine Gedichte vorgelesen werden. Es gibt auch einen wirklich anhörbaren Song von diesem Wackel-Fackel-Dudel-Da-Lied. Ja. Er ist zwar nicht als guter Poet bekannt, aber als jemand, der so Don Quixote-mäßig gegen das System gekämpft hat und seinen Traum gelebt hat. Und 1999, 97 Jahre nach seinem Tod, wird ihm dann auch ein Grabstein errichtet und irgendwie hat er es am Ende dann irgendwie doch geschafft.
Ja, okay. Krass, aber dass es so spät kommt und dass die Leute ihn dann irgendwie noch so, ja, so seinen, wie auch immer, Wert irgendwie erkennen.
Ich finde das ja bei solchen Sachen, das gibt es ja häufiger irgendwie auch in der Literatur oder in der Kunst, wo Menschen was machen und die Zeitgenossen checken es nicht, aber auch irgendwie 100 Jahre später ist man total berühmt.
Ja, aber bei so einem Quatsch halt nicht so, denke ich.
Nicht so oft, ja.
Nicht so oft. Nicht so oft. Ja, genau. Ja.
Ja.
Interessant.
Aber irgendwie schön.
Ja, ja, total. Also irgendwie, man gönnt es ihm ja total, weil man weiß ja oder man ahnt, dass auch selbst wenn er sich da 25 Jahre auf die Bühne geschleppt hat und sich hat bewerfen lassen mit irgendwelchen Essensresten, gut kann es dem dann jetzt nicht mitgegangen sein. Nee. Der ist ja wahrscheinlich nicht völlig beseelt von der Bühne gegangen, sondern hat das irgendwie in Kauf genommen dafür, dass er überhaupt auf die Bühne gehen kann, würde ich jetzt einfach mal aus der Ferne diagnostizieren. Deswegen wünscht man ihm natürlich, dass er irgendwie jetzt noch rückwirkend wenigstens so ein bisschen vielleicht sogar ernst gemeinte Anerkennung kriegt? Oder ist das alles so voll so, wir
ja,
so
also
ironisch?
Ja, ernst gemeinte Anerkennung, zumindest, dass es versucht hat.
Genau, meine ich ja. Also weil, klar, für seine Gedichte wird, genau. Also da gibt es jetzt keine Preise mehr.
Weil ganz ehrlich, ich habe nicht 270 Gedichte geschrieben.
Ja.
Ich habe jetzt eins.
Ja. Zusammen haben wir zwei.
Ja.
Also ich würde ja wahrscheinlich schon den ersten Auftritt nicht aushalten, wo mich jemand bewirft. Und das dann 25 Jahre lang zu machen, ist doch echt eine Leistung.
Wenn euch diese Folge Darwin gefällt, es gefallen hat, dann abonniert uns doch oder bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Außerdem könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da heißt mir @DarwinGefällt das. Und jetzt ganz neu, ganz wichtig, ihr könnt uns jetzt auch abonnieren bei Steady. Da bekommt ihr Bonusinhalte, ganz exklusiv nur für euch. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Darwin gefällt das. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Johanne Burkhardt und Christian Alt. Produktion und Redaktion, Lina Kempenich. Audioproduktion, Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Scheinkar Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Simone Bunschow. Intro-Musik, Robert Slavicek.
Mit Anna und Christian.